Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen, neuen, frischen, ganz, ganz frischen Episode vom Petspot. Hier von uns, den Machern vom NFL Tuesday. Am heutigen Montag oder wann auch immer ihr uns dann hören werdet, wollen wir das Spiel besprechen, den New England Patriots bei den Philadelphia Eagles, dem Auswärtssieg 17-10. Ging das Spiel aus. Es war ein sehr, sehr langes Spiel. Deswegen war Tom Brady danach auch sehr, sehr müde und hatte nicht viel Zeit zu reden. Wir nehmen uns aber heute mal wieder die Zeit, drüber zu reden über das Spiel. Denn, Christian, es war ein wenig ein Abbild der bisherigen Spiele, die wir gesehen haben. Patriots Defense, wenn man jetzt mal das Baltimore-Spiel ausklammert, aus den von vor zwei Wochen, wieder da, wo man sie erwartet, sehr, sehr stark gespielt, die Offense aber hingegen wieder mal nicht da, wo man sie sich erhofft, wo man sie eigentlich erwartet auch bei New England. Und für mich war das im Grunde genommen das komplette Spiel über ein Abbild des des Buffalo-Spiels, wenn wir uns da nochmal zurückerinnern. Ein Spiel, in dem man die ganze Zeit
gedacht hat... Sieht auch 17-10 aus oder so?
Kann sein, aber ein Spiel, in dem man auch die ganze Zeit gedacht hat, okay, Defense, ihr müsst es halten.
16-10.
Defense, halten, weil die Offense wird keine Punkte mehr erzielen. Das heißt, wenn es ganz schlecht läuft, so wie auch nach dem Buffalo-Spiel, als wir gesagt hatten, man wusste, die Offense wird keine Punkte erzielen, deswegen muss die Defense das Spiel gewinnen. Auch so war es jetzt in der gestrigen Nacht bzw. Abend in Philadelphia.
Ja, das trifft's, finde ich, sehr gut. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, das erste Mal, weiß nicht, vielleicht sogar ever, nicht GG gesagt in Richtung Patriots gewinnen, sondern das Spiel ist verloren. Glücklicherweise am Ende dann fälschlicherweise.
Ach so, aber, hast du das gemeint? Ich dachte, ja, weil war das nicht nach einem Field Goal der Patriots, als sie auf 10-3 verkürzt hatten? Oder 7-3?
Nee, das war vielleicht in dem Drive. Der Drive war ja direkt anschließend darauf. Aber ich habe bei dem 10-0 habe ich das geschrieben.
Ach, 10-0 war das, okay.
Und zu dem Zeitpunkt sah es auch einfach wirklich katastrophal aus, denn Philly, hat jetzt in Offense nicht machen können, was sie wollten, aber sie waren sehr effektiv in der Offense und die Patriots waren sehr miserabel in der Offense. Und dann hatte ich gedacht so, okay, gut, jetzt liegst du 10-0 zurück und dann kommt gleich wahrscheinlich ein 3-and-out von den Pats und dann irgendwie nochmal Punkte für die Eagles und dann stehst du da und dann wird das wohl nichts mehr. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals schon mal so das Gefühl hatte, denn normalerweise bin ich immer zuversichtlich gewesen, dass im Notfall noch irgendwie was rausgepackt werden kann an Tricks. Und das wurde ja auch in diesem Spiel extrem viel probiert, irgendwelche Tricks oder besser Trick-Plays zu spielen. Aber ja, das war schon, erstaunlich.
Vor allen Dingen, es war ja auch... Interessanterweise im Gegensatz zu dem Baltimore-Spiel, das ja ein ganz anderes Setting eigentlich war, beziehungsweise auch ein ganz anderes Outcome, nicht nur, weil es eine Niederlage war. Selbst in diesem Spiel gegen Baltimore hatte man mehr das Gefühl, dass die Offense das Spiel noch gewinnen könnte, wenn es nötig werden würde. Sagen wir mal, hätte die Defense ein paar mehr Stops gehabt. Aber in diesem Spiel gegen Philadelphia war es wirklich so bei mir, ich wusste irgendwie intuitiv, als der nächste Drive der Patriots kam, der wird nichts. Und selbst als sie diese Starting Positions hatten, fast ja schon in der Hälfte von Philly oder direkt an der Mittellinie, und man sich gedacht hat, okay, im Grunde genommen bräuchten sie jetzt zwei First Downs, um vielleicht in Field Goal Range zu kommen. Selbst da war man sich nicht sicher oder war ich mir nicht sicher und habe mir gedacht, wahrscheinlich werden sie es nicht schaffen. Und wurden nicht enttäuscht, was das angeht.
231 Yards, Total Offense, also.
Ja, Tom Brady.
Nee, Entschuldigung, das war Passing, oder?
Nee, 216 Passing. Okay. Beziehungsweise Edelman hat ja auch noch ein paar draufgelegt, also sind das, glaube ich, 231 Passing. Und dann hatten sie Rushing, glaube ich, das waren 74, ja.
Ja, also doch knapp über 300 Yards, Total Offense, 305. Ja, gut, das ist nicht gut.
Ist nicht gut.
Nicht gut. Also es ist, frustrierend und du hast es eben auch schon angesprochen, Tom Brady. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten sollte. Also ich fand seine Pressekonferenz, habe ich eher als pissed verstanden.
Also war es auch, ja.
Also er war genervt, er weiß nicht so richtig, ob er mit Selbstkritik über sich selber genervt ist, was er sein sollte, zumindest in Teilen. Oder ob er genervt ist auf seine Receiver, auf seine Running Backs, auf seine Offensive Line, auf das Personal, das ihm zur Verfügung gestellt wird. Ich konnte das nicht so wirklich feststellen. Was meinst du?
Ich bin jetzt natürlich schon so ein bisschen geblendet, dadurch, dass ich Pressekonferenz natürlich gelesen habe, dann auch so ein paar andere Sachen gelesen habe, beziehungsweise Pressekonferenz gesehen, ein paar andere Sachen gelesen und dann heute auch noch so ein paar Zitat von ihm aus seiner Montagmorgen-Radio-Show, beziehungsweise nicht seine Show.
WEEI,
da, wo er immer auftritt. Genau. Er hat gestern ja gesagt, okay, er war müde. Er war natürlich logischerweise auch genervt davon, dass sie nicht gut gespielt haben. Heute hat er dann nochmal das Ganze etwas vertieft, als er sagte, nochmal darauf angesprochen, dass er sagte, er ist unzufrieden mit der Offense. Er weiß nicht, warum die Offense nicht funktioniert. Das konnte man zwischen den Zeilen lesen. Also es ist, glaube ich, eine unglaubliche Frustration momentan da, weil er nicht sagen kann, ah ja, okay, das Play hätten wir so, sondern es ist halt wirklich ein, keine Ahnung, was wir machen sollen. Und diesen Eindruck hatte man ja auch das Spiel über, wenn er mit Josh McDaniels an der Seitenlinie dann saß und Josh McDaniels dann nochmal alles versucht hat. Und ich meine, Tony Romo, der das dann immer sehr blumig beschreibt, indem er sagt so, ja, die beiden Masterminds sitzen dann da und dann geht Josh McDaniels rüber zu den Running Backs und sagt denen, hier müsst du so machen und dann hast du ein Play, das funktioniert und dann ist auf einmal die Masterminds haben die Köpfe zusammengesteckt. Wenn dabei nur ein Play rausspringt, ist es noch beängstigender, das Ganze. Also sie haben keine Lösung gefunden und du hast es angesprochen, sie haben alles versucht, sie haben Sachen versucht, die sie wahrscheinlich sich gerne noch aufgespart hätten für später in der Saison plus Playoffs.
Weiß ich gar nicht mal so genau. Also das ist, auch im letzten Jahr haben die Patriots häufiger mal so ein paar Trick-Plays rausgeschmissen. Ich glaube, die haben ein sehr, sehr großes Repertoire. Und ich glaube eben auch speziell Abwandlung von den Trickplays. Also der Pass von Edelman, da wäre meines Erachtens auch noch so eine Art Screenpass zu White zurück wiedergegangen. Ne?
Das hatten sie ja, hatten das nicht diese Saison schon?
Das war letzte Saison gegen die Steelers, glaube ich. Kann das sein?
Oder dieses Jahr gegen die Steelers im ersten Spiel, meine ich.
Das kann auch sein.
Ich meine, sie haben das zu Beginn der Saison genau diesen Spielzug schon mal gespielt, also Edelman, der sehr, sehr offensichtlich da sehr, sehr weit hinten steht und entweder dann erwartet man eigentlich ja standardmäßig eine Motion von ihm oder wenn das eben nicht kommt, dass dann eben ein Trickspielzug kommt, also als, sagen wir mal, als geschultes Patriots Auge sieht, erkennt man das dann und weiß, okay, irgendwas ist jetzt gerade speziell. Und im letzten Mal haben sie diesen gleichen Spielzug eben so gespielt, dass der Ball eben wieder zurückkam. Sprich, hinter Brady nochmal geworfen wurde von Edelman, wo dann eben White mit den drei Linemen gewartet hat, die sich dann eben entfernt haben von der Line of Scrimmage, beziehungsweise eben nach außen gedriftet sind, um dann eben so einen Konvoi zu bieten. Hier hat er jetzt Philip Dorsett für den Touchdown gefunden, was übrigens, deswegen, ich erinnere mich, gegen die Steelers war das, meine ich so, da hat er den Ball zurückgeworfen, weil das wohl das Design war dieses Spielzugs, hatte aber einen weit offenen Josh Gordon. Wahrscheinlich haben sie sich da gesagt, okay, let's go back to this play. Wenn das so funktioniert, dass Josh Gordon so weit offen ist, werden wir das nächste Mal haben, wahrscheinlich auch haben und haben sich dann gedacht, okay, wir brauchen jetzt schnellere Punkte. Das heißt, wir können nicht auf den Screen von James White hoffen, sondern versuchen es dann zu Dorsetten. Hat dann in dem Moment geklappt.
Ja, ziemlich genau. Das meine ich ja auch, dass es immer Variationen davon gibt. Ne? Wenn man das eine Play schon mal gezeigt hat und weiß, dass man gegenüber einen Coach hat und Coaching-Staff hat, dass er gründlich ist, die sagen so, okay, ne, in so einer offensichtlichen Trick-Play-Situation oder möglichen Trick-Play-Situation und wenn ihr das seht, dann kommt das und das dann genau, ne?
Ja.
Zigzag, weißt du? Wenn die denken, dass du das machst, musst du einen Schritt weiter denken und das machen. Und wenn die denken, dass du dann weiter denkst, dann musst du nochmal einen weiter denken. Und gerade und ungerade und so weiter. Aber ja, Ich weiß nicht, also wir sind ja noch nicht bei dem Schlechten, deswegen würde ich jetzt ganz gerne vielleicht mit gut, schlecht und verletzt anfangen wollen.
Ja, gerne. Ich habe nur noch eine Sache, die vielleicht wir noch besprechen sollten, Christian, denn viele erwarten es vielleicht auch von uns, dass wir das ansprechen oder viele erhoffen sich vielleicht auch das eine oder andere davon. Ich erhoffe mir gar nichts davon, denn Rob Gronkowski hat ja angedeutet vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, ob es über Facebook Live oder Instagram oder was auch immer das war, ich glaube Instagram, dass am morgigen Dienstag ein Statement von ihm kommt über Instagram dann, dass etwas ganz, ganz Großes, Gewaltiges sein wird, eine Neuro- bzw. eine News, die alle sich anschauen sollen müssen. Viele haben dann spekuliert, okay, er kommt jetzt doch zurück zu den Patriots. Wir können, glaube ich, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es irgendein Endorsement-Deal ist, oder?
Puh. Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist es das. Die Frage, wie viel Prozent wir zu dem zurechnen, ich weiß es nicht. Theoretisch wäre es noch möglich. So, jetzt ist so ungefähr so der letzte Moment, würde ich sagen, in dem Gronk sich entscheiden könnte zu sagen, okay, ich will die Saison nur spielen, denn vor Woche 13, ich glaube, den Samstag vor Woche 13 müsste Gronk quasi wieder bei der sich anmelden beim
30.
Team.
November ist, glaube ich, die Deadline für ihn.
Das ist vor dem Kansas City Spiel, ne? Mhm. Genau, an dem Samstag, ich glaube 4 Uhr ist das immer dann, also 4 Uhr New York Zeit, da müsste er sich zurückmelden und ich habe im Laufe der Zeit häufiger mal Berichte gehört von irgendwelchen ehemaligen Sportlern oder so, die dann gesagt haben, ja, er bräuchte so einen Monat, um sich wieder hochzupumpen, ich weiß nicht, ob das mit oder ohne Hilfe ist, ob es vielleicht ohne ein bisschen schneller geht, ich habe keine Ahnung. Dementsprechend so langsam sind wir halt wirklich am Ende angekommen, wo dann eine Entscheidung kommen muss. Im Großen und Ganzen gehe ich aber doch eher davon aus, dass es auf irgendein Endorsement hier hinausläuft oder dass er sagt, dass er jetzt, keine Ahnung, als neuer Commissioner der WWE anfängt oder so. Ich weiß nicht, oder ist dieser Vince McMahon? Irgendwie so.
Wenn der nicht schon irgendwie an Herzinfarkt gestorben ist, aber
ja. Also ich gehe eher davon aus, dass das nicht sein wird, aber ich finde nach wie vor, dass die Chance da ist, denn es ist...
Ja?
Denkst
du?
Ja, ich meine, wenn du es jetzt mal aus der Warte von Gronk betrachtest, gut, du hast schon was zu verlieren, abgesehen natürlich von deinem Körper und Schmerzen, was Legacy angeht, sag ich mal, also sprich, wenn er jetzt zurückkommt und ja, ist die Frage, wenn er quasi so gut sein könnte, wie er letztes Jahr sein kann, ob er dann dem Team unbedingt tatsächlich so viel weiterhilft und am Ende das dann nicht seine Legacy beschmutzen würde. Das ist natürlich schon so ein bisschen so eine Frage, aber die ist, glaube ich, das Risiko eher kleiner. Und was seinen Körper angeht,
ja,
vielleicht sagt er sich, also wenn er wirklich das Gefühl hat, dann wird er vielleicht das Ganze damit wegrationalisieren können, dass er sagt, gut, es ist nur eine halbe Saison und ich fange sowieso erst an im Dezember wirklich zu spielen und dann sind es 8 Spiele und die habe ich noch drin und dafür könnte ich noch einen Super Bowl-Ring einfahren und würde meine Legacy extrem pushen und meinem Boy Tom würde ich auch helfen und so weiter. Also ich sehe, weiß nicht, vielleicht so 20-25% Chance.
Ja, also ich sehe sehr, sehr wenig Chance. Also er ist ein Meister darin offensichtlich, die Spekulationen anzuheizen, weil er hat nochmal irgendwie ein Video geliked, das Tom Brady vor ein paar Jahren mal in der Offseason gepostet hatte mit dieser Muschel, also ganz, als er die Receiver zum Rapport gebeten hat. Das haben die Leute dann dementsprechend damit natürlich verlinkt. Wir wissen eine Sache, also sportlich gesehen gibt es keine Frage, Rob Gronkowski wäre sportlich gesehen ein absoluter Top-Bringer. Er hat nichts verlernt, sein Footballwissen hat er nicht verlernt, die Verbindung mit der Offense hat er nicht verlernt, all das hat er nicht verlernt, seine Athletik hat er nicht verlernt, logischerweise. Die einzige Frage ist, will er sich dem nochmal, seinem Körper das nochmal antun? Und so wie er vor allen Dingen, nachdem er aufgehört hatte, nach dem Super Bowl darüber gesprochen hat, weil kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Also das steht in einem zu krassen Gegensatz zu dem, was er gesagt hat, nachdem er aufgehört hatte. Und wir wissen auch, dass er ja immer betont hat, alle seine Gamechecks gespart zu haben, nur von seinen Endorsement-Deals zu leben. Dann würde es jetzt natürlich passen, wenn er einen weiteren Endorsement-Deal mit ganz, ganz viel Strahlkraft direkt auf den Markt bringt, weil eben hunderte Millionen von Fans vielleicht einfach sich dann einschalten, um zu gucken, ob er vielleicht nicht doch zurückkommt zu den Patriots. Das wäre natürlich eine sehr, sehr gelungene PR-Aktion für ihn und das Produkt, was er dann vertritt, vermarktet. Vielleicht ist es auch irgendwie, ist er jetzt Chef von einer eigenen medizinischen medizinischem Dope, das er vertritt und verkauft in irgendwelchen Gronk-Bonbons, was weiß ich. Also das.
Er hat doch einen Pop-Up-Shop.
Ja, einen Pop-Up-Shop in Boston, genau. Und keine Ahnung, er verkauft jetzt Tide, so diese,
Pads macht er schon länger.
Ja, genau, aber diese Waschmaschinen-Pads. Und zu jedem Waschmaschinen-Pad, das du kaufst von Rob Gronkowski, kriegst du noch so einen CBD-Lutscher. Dass du dann so ein bisschen Schmerzen verändern kannst. Also, ihr könnt es euch gerne anschauen. Ich bin sehr skeptisch, dass er zurückkommt.
Ja, ich werde es mir nicht anschauen, denn ich werde halt direkt die Meta-Berichterstattung dazu verfolgen.
Die Explosion, falls er zurückkommen sollte. Kommen wir zum Spiel, Christian. Unseren wie gewohnt allseits beliebten Listen bzw. Einstufungen in gut, schlecht, verletzt, was wir jetzt einen Tag nach der, vielleicht etwas erschüttern, wenn man das so nennen kann, dem erschütterten Sieg, beziehungsweise einen Sieg, der mit einem gewissen Beigeschmack zurückgeblieben ist, bei den Philadelphia Eagles mit 17-10 so sagen können. Fangen wir an, du wolltest anfangen, Christian, mit gut, ne? Die gute Liste.
Mhm.
Was hast du da?
Nikki Harry war active.
Ja, gut, da muss ich dir recht geben. Vor zwei Wochen hätte ich gesagt, es würde mich auch nicht wundern, wenn er auf der IA bleibt, beziehungsweise wieder auf die IA rutscht und seine Rookie-Saison dort beendet. Von daher, ja.
Hat Gunner aus dem Kader geschmissen, aus dem aktiven Kader. Und zumindest einen sehenswerten Catch gehabt, würde ich jetzt mal so sagen.
Die Slant?
Ja, diese etwas spätere Slant, wo er irgendwie so einen kompletten Körpercatch gemacht hat. Okay. Das war aber auch mehr so ein Scherz. Also ja, klar, wenn wir über das Gute reden bei dem Spiel und bei dem Team vor allen Dingen, dann müssen wir natürlich über die Defense reden.
Ja.
Ganz speziell finde ich wieder die Pass-Defense. Ich hatte auch am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass Jason McCourty getargetet wurde, was jetzt nicht nur mit der langen DPI zu tun hatte, die ja direkt im ersten Play war, das glaube ich, ne?
Hm.
Gegen, wie hieß er nochmal, der Running Back?
Zweite Play, glaube ich. Gegen Scott?
35, genau,
Boston
Scott, ne?
Scott, ja.
Ja. Ist natürlich auch so ein bisschen, also wenn ein Wide Receiver einen Running Back down the field covert, dann sollte das eigentlich halt auch funktionieren, ne?
Ja, ich glaube, er war einfach irritiert, dass der einfach so weit gegangen ist in dem Moment. Und dann hat er einfach in dem Moment McCourty den Ball verloren. Er wusste nicht mehr, wo der Ball ist. Ja. Er wusste, glaube ich, auch nicht mehr, wo er wirklich in dem Moment auf dem Feld war. Der war völlig irritiert und hat dann eigentlich nur so ein bisschen versucht, das Ganze so hinzubekommen, dass er vielleicht doch keine Flagge abbekommt. Aber hat er nicht ganz geschafft. Ja.
Aber ich würde halt generell sagen, die Pass-Defense hat mich doch sehr überzeugt wieder. Mhm. Auch Zach Ertz, wie er gecovert wurde, häufig von D-Mac. Du magst es ja, wenn ich Spitznamen nehme.
Sehr gerne, ja. Deswegen hat mich schon gewundert, warum gerade nicht J-Mac gesagt hattest, aber okay.
Ja, ich.
Du streust es so oder so ein. Das
ja,
okay,
genau.
Ja.
Ich muss ja auch unausrechenbar bleiben.
Absolut,
das ist extrem wichtig.
Absolut,
deswegen.
Ja.
Du musst laufen, um das Passspiel vorzubereiten. Ne?
Steht schon im alten Navy-Football-Handbuch von Bill Belichicks Papa.
Ja, so ist das. Nein, und dementsprechend kann man nur wieder sagen, auch Gilmore hat natürlich wieder einiges an guten Aktionen gezeigt. Auch einen schönen Nachspielkommentar gehabt, der für alle Patriots-Fans, die so ein bisschen noch die Super Bowl-Niederlage gegen die Eagles in den Knochen sitzt, war es natürlich auch so ein bisschen balsam für die Seele, als er sagte, dass Zach Ertz ein großartiger Receiver ist, aber sobald er den Ball nicht fängt, quasi sich weint, an die Schiedsrichter wendet und doch um eine Flagge bittet.
Ja.
Ja, also insofern Pass-Defense mit einem extra Sternchen für Nummer 24.
Ja, das ist ja im Grunde genommen, so kann man ja auch im Grunde genommen die ganze Saison so ein bisschen überschreiben. Pass-Defense exzellent mit einem Sondersternchen meistens noch für Gilmore. Interessant war eben, dass Gilmore häufig, wenn sie wirklich Zach Ertz, wenn es ein kritisches Third Down war und sie Zach Ertz auf jeden Fall rausnehmen wollten aus dem Spiel und wussten, dass sie aufgrund der Offense, beziehungsweise aufgrund des Schematas, was sie gelaufen sind, beziehungsweise die Art und Weise, wie der Playcall aussah, wussten, wir können ihn nicht so leicht doppeln, Zach Ertz, dass sie dann gesagt haben, okay, Gilmore One-on-One-Coverage und ansonsten versucht haben, du hast angesprochen, mit McCourty und jemandem anderen da eine Double-Coverage aufzubauen. Dann Brooks war auch häufig auf ihm.
Brooks kann auf jeden Fall auch genannt werden, denn er kam so ein bisschen aus dem Nichts mit einer guten Leistung, ne?
Genau, und da haben sie häufig versucht, okay, Zach Ertz, packen wir Brooks drauf, plus er kriegt noch Hilfe. Wenn es jetzt aber 3. und 8 war und Zach Ertz war irgendwie split out wide, dann haben sie gesagt, okay, Gilmore drauf und wir nehmen ihn aus dem Spiel. Da gab es dann so ein paar Situationen, wo auch Gilmore ein, zweimal natürlich dann, ich würde einfach sagen, nicht viel machen kann, weil er natürlich auch so ein bisschen undersized ist im Gegensatz zu einem Tight End. Das ist natürlich dann schwierig. Aber ansonsten war das schon sehr, 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 sehr stark. Was mich gewundert hat und was ich eigentlich auch ganz gut fand, noch in der Pass-Defense, JC Jackson, der ja so ein bisschen Probleme hatte vor ein paar Wochen, als er sehr viele Holding-Calls verursacht hatte und Pass-Interference, der hat dann in der zweiten Hälfte des Spiels sehr, sehr viel gespielt und hat sogar auch mehr Snaps gehabt insgesamt als Jonathan Jones, der ja sonst eigentlich immer so der klassische dritte Corner war und jetzt in dem Spiel dann, ich weiß nicht warum, ob Jonathan Jones irgendwas hatte.
Der dingt ab, ja, wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall ab einem gewissen Zeitpunkt.
Also performance-mäßig.
War er raus und sie sind haben sehr, sehr viel damit Scott gespielt, plus eben ganz, ganz viel auch JC Jackson, der dann auch einen guten Job gemacht hat, viel gegen Aguilar und auch das war wirklich schön, schön mit anzusehen.
Ja, aber ne, Aguilar und Bälle fangen, ne? Also es hätte ja fast noch das Spiel in die Overtime befördert.
Ja, wobei ich fand das jetzt gar nicht so ein krasser Drop, muss ich sagen. Also klar, es gibt ja immer dieses Totschlagargument, ja, wenn du den Ball an die Hände bekommst, musst du noch fangen, so ungefähr. Aber die Coverage von JC Jackson war jetzt auch nicht so verkehrt und der haut ihm da auch nochmal, aus der anderen Kameraperspektive sieht man das nochmal in den Arm, beziehungsweise kommt nochmal.
Nachdem er den Ball schon gedroppt hat.
Ja, ich glaube, vorher ist er auch nochmal dran, so ein bisschen. Also, es war kein einfacher Catch, muss ich sagen. Also,
nee, ein einfacher Catch war es nicht, aber ein guter Receiver fängt den, ne? Das ist so die Sache. Also, also es liegt natürlich auch daran, dass die Beinarbeit bei Aguilar in dem Moment nicht gestimmt hat, denn er musste sich ja total verdrehen und ein guter Receiver ortet den Ball vielleicht ein bisschen eher, dreht sich dann entsprechend um, sodass er dann halt auch einen leichteren Catch hat, ne? In der Position, in der er war, das stimmt, das war wirklich ein schwerer Catch, weil der musste den quasi Kopf zurücknehmen und über den Kopf fangen, ne? Das ist klar, das ist dann nicht einfach. Aber ja, es ist ja auch, Aguilar ist jetzt auch zumindest planmäßig von den Eagles in diesem Jahr nicht der Nummer 1 Receiver gewesen.
Ja, bei sonst abgesehen jetzt von jetzt der Pass-Defense, generell in der Defense würde ich noch ganz gern Chase Vinovich reinnehmen, der auch...
Er hat sich die Haare noch blonder gefärbt, der ist unten durch bei mir. Das hat mich tierisch aufgeregt.
Ja, damit er besser erkannt wird von den Coaches. Es wird jetzt immer dunkler früher.
Nee,
in Foxborough ist sowieso Scheißwetter. Und wenn er dann mit seiner
Marke aufbauen.
Strahlenden, was ist das für eine Marke?
Ja, die Chase Vinovich Marke. Der weiße Passrusher aus Boston.
Gott.
Der Fokus liegt nicht auf das Weiße, aber das mit dem Blond, ich glaube schon, dass das sowas mit Visibility zu tun hat und so. So ein bisschen der Clay Matthews der Patriots oder so.
Ja, klar. Aber er hat auf jeden Fall auch einen Increase gesehen, was seine Snaps anging. Hat dann mehr auch gespielt in der zweiten Hälfte, hat, finde ich, einen guten Job gemacht, einige gute Pressures kreiert. Fand ich gut. Also, wie gesagt, ich bin ja immer noch so ein bisschen traurig vielleicht, ich will nicht sagen traurig, aber ich glaube, Michael Bennett, ist schade, dass sie ihn haben gehen lassen müssen. Ich glaube, er ist immer noch ein großartiger Spieler. Wenn Chase Vinovich so ein bisschen, auch wenn das nicht die gleiche Position, nicht der gleiche Spieltyp ist, aber wenn er so ein bisschen was aufgreifen kann als Pass-Rusher, ist es sehr, sehr wichtig. Und da hat er einen guten Job gemacht, finde ich.
Ja. Ich finde eigentlich, ich meine, die Run-Defense im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche gesehen haben, 81 Yards zugelassen bei 21 Tries, das würde ich für die Patriots, die eigentlich schon als positiv vermerken, oder?
Ja, absolut, definitiv. Ich bin sehr, sehr eigentlich ja überrascht so ein bisschen auch. Also ich hatte ja auch gedacht, dass sie da wieder etwas mehr zulassen würden. Sie haben Carson Wentz auch sehr, sehr gut im Griff gehabt. Der hatte, ich glaube, nur 3 Runs.
Und 3 Runs für 17.
Dann Sanders, der natürlich in eine Gefahr war, gerade der Typ Running Back ist für die Patriots in der Vergangenheit immer ein großes Problem gewesen. Die hatten weniger Probleme mit diesem Bruising Back als mit diesen, die etwas mehr, ja,
shifty.
Freier shifty sind, genau. Von daher, das haben sie wirklich gut gemacht. Von daher kann man da eigentlich ja nur Lob aussprechen. Ich glaube, Bill Belichick, der sah auch so aus, als wäre er sehr happy gewesen. Er hat ja auch selber gesagt, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass er eigentlich in seinen Augen nur 3 Punkte zugelassen hat, beziehungsweise seine Defense, denn der vermeintliche Turnover von Jonathan Jones, der wurde ihm, wie Bill Belichick sagte, wieder weggenommen. Er rechnet seiner Defense, und das ist schon besonders, wenn jemand wie Bill Belichick das sagt, nur 3 Punkte zu. Also er ist, glaube ich, sehr, sehr happy und stolz auf diese Leistung, die sie gezeigt haben. Ich weiß nicht, für mich war es ein klarer Touchdown. Hast du das anders gesehen, dieser?
Also mein aktuelles Regelverständnis sagt mir auch, das ist ein klarer Touchdown. Es ist so ein bisschen fraglich gewesen, du hattest 2 Füße down, Kontrolle am Ball, Ball festgehalten, aber vom Körper los. Und dann im Runterfallen haut, war das Jonathan Jones? Ich glaube, ne?
Ja, ja.
Da haut er ihn dann irgendwie rein. Ich finde nicht, dass er die Kontrolle vom Ball verliert, aber er hat ihn nicht mehr fest in der Position, sodass man sagen könnte, okay, in dem Moment, wo er mit dem Knie oder mit dem Popo den Boden berührt, hat er keine Possession, weil er den Football-Move noch nicht gemacht hat, während er quasi volle Kontrolle hat. Meines Erachtens war es aber volle Kontrolle.
Ich
denke, es wäre vor 2 Jahren, glaube ich, in der Saison. Da hätte es wahrscheinlich mit den aktuellen Regeln, wäre es vielleicht kein Touchdown gewesen. Aber im Moment, finde ich, war es eigentlich
gut. Jesse James Reloaded, meinst du?
Ja.
Ich finde halt, in dem Moment, für mich war es, für mich waren es 2 Füße, Football-Move. Dann kommt der nochmal, glaube ich, ist er mit dem Knie auf dem Boden, dann löst sich der Ball. Also für mich waren eigentlich alle Kriterien voll erfüllt.
Nee, also Football-Move ist keiner, bevor er mit dem Knie, also bevor er down ist, finde ich. Denn
er launcht kann nicht. Auch, also er ist halt schon in der Endzone, das ist halt das Problem, das verfälscht das Ganze halt so, ne?
Ja, aber er hat kein Momentum mehr oder so, ne? Also Football-Move ist ja quasi sich in die Richtung drehen und ausstrecken oder
ja, aber das meine ich halt, was soll
Schritt machen oder
was für ein Football-Move gibt es in der Endzone? Wenn du schon in der Endzone
dritter Schritt ist auch ein Football-Move.
Ja, klar, aber ich meine, in dem Moment, wenn du fällst, ich sehe halt keinen Move, den du denn mehr machen oder andeuten könntest, der einem Football-Move entsprechen würde, außer
halt. Ja, dann halt den Ball halt fest. Stell ich nicht so an.
Okay, das akzeptiere ich.
Also, nein, so ist die Regel halt. Also,
ja,
das ist,
keine Ahnung. Also für mich war es direkt klar, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum das dann so relativ lange gedauert hat, das zu entscheiden, aber okay. Müssen
ich glaube, River One hat irgendwie, weiß nicht mehr genau, was er entscheiden soll. Also der ist da völlig, dreht sich alles im Kopf bei ihm, glaube ich. Er weiß einfach nicht mehr, in welche Richtung er gehen soll. Am besten sollte er eigentlich immer den Live-Broadcast einschalten und gucken, was die Experten, die ehemaligen Officiating-Dudes so sagen, damit er irgendwie nicht so viel Ärger auf Twitter immer
bekommt. Hast du sonst noch jemanden aus der Defense oder würdest du gerne auch mal jemanden aus der Offense nominieren oder aus dem Special Teams?
Ach, das ist so schwierig. Also, es haben eigentlich sehr viele das verdient, genannt zu werden in der Defense. Ne? Aber ich würde dann, glaube ich, Special Teams rübergehen und Jake Bailey nennen. Der hat es wirklich voll und ganz verdient. Auch wenn er den Fumble nicht recovern konnte.
Stimmt,
aber das war jetzt auch nicht die leichteste Situation. Also so nah an der und mit so viel eigenem Momentum da quasi an den Ball dran zu gehen und den dann zu fangen, da sind schon ganz andere dran gescheitert. Ansonsten Jake Bailey wieder eine sehr konstante Leistung, auch ein sehr hoher Durchschnittswert mit 47,6 Yards pro Punt und mindestens zweimal innerhalb von 5 Yard quasi gelandet. Mhm. Die Punts und auch gedownt, beziehungsweise, ja nee, einmal wurde es dann returned, aber dann per Penalty, glaube ich, zurück. Ne? Also sehr effektives Special Teams Play, meines Erachtens auch nicht ganz unwichtiger Faktor gewesen für den Sieg am Ende. Ne? Diese Hidden Yardage, von der Belichick immer redet, wo man wirklich schon fast sagen könnte, dass er da pedantisch drauf achtet, von vielen, ja, auch sogar Analysten und vor allen Dingen auch von Fans immer so ein bisschen vernachlässigt, auch von mir durchaus mal. Aber in so einem Spiel macht sich sowas natürlich dann doch sehr deutlich bemerkbar, wenn es wirklich so wenig Punkte gibt. Ne?
Ja, absolut. Also es ist einfach... Im Nachhinein erschließt sich das einfach immer viel, viel besser und leichter. Im Laufe des Spiels ist es immer schwierig, vor allen Dingen natürlich, wenn man mit einer versucht, nicht zu sehr die Fanbrille aufzusetzen in einem Spiel, sondern versucht, ja, das einfach nur auch mal aus einer Football-Perspektive einfach nur zu betrachten, ist es halt extrem wertvoll, das Ganze. Man denkt sich sonst immer so, ach nee, komm, spiel das vierte Down aus, probier es doch, was auch immer. Aber wenn du dann eben die Möglichkeit...
Bei der Patriots-Offense denke ich mir das eigentlich eher so.
Momentan noch, ja. Toi, toi, toi. Aber in der Regel ist es dann halt extrem wertvoll. Und ich glaube, er hatte 8 Punts, 6 davon inside 20. Und ich glaube, du hast recht, mehrere davon inside 10 und 5 Yards. Klar, auch mit Bailey, man muss im Grunde genommen immer noch mal zusammennehmen, ihn mit...
Nick Folk?
Nee, sorry, mit Matthew Slater und auch Bethel, die da wirklich einen sehr, sehr guten Coverage-Job machen. Aber insgesamt... super gut. Und ich glaube, eine Sache, da muss man auch mal dem großartigen Tony Romo widersprechen, bei diesem Fumble, den er nicht recovern konnte, als Tony Romo meinte, glaube ich, im Broadcast, ja, das ist wahrscheinlich der Einzige, der keine Fumble-Drills macht bei den Patriots. Mhm. Ich glaube, dass auch Jake Bailey die Fumble-Drills macht. Das machen wahrscheinlich alle, die im Special Teams unterwegs sind, sowie auch alle anderen Spieler, weil die Gefahr oder die Möglichkeit, dass auch dein Panther in die Situation kommt, den Ball zu recovern, einen Fumble zu recovern.
Ja, blockt Field Goal alleine schon. Ja. Das ist ja gar nicht mal so unrealistisch.
Genau, das heißt, auch da wird er wahrscheinlich durch all die Drills durch müssen, die Bill Belichick da ausruft. Von daher war es einfach nur schade, dass das nicht geholt hat. Also ja, die beiden.
Aber und, ja. Ist immer wieder schön, wenn Tony Romo das Spiel covert und nicht Dan Fouts.
Ja, Tony Romo ist natürlich ein wunderbarer Color Commentator, wahrscheinlich der beste momentan in der oder generell in der Liga.
Der einzige gute, dann gibt es noch ein paar, die nicht störend sind und ganz viele, die stören.
Offense auch jemand? Wenn wir jetzt mal so die letzte...
Ja, ich hatte ja Harry als Sneaky, aber das war natürlich auch ein bisschen sarkastisch oder zynisch. Generell würde ich Harry nicht auf die gute Liste packen. Jules, weil er schon wieder diese blöden Drops hatte, ne, hat einen Touchdown gedroppt. Oder war das ein Touchdown?
Das war ein Touchdown, ja. Das war ein sicherer Touchdown eigentlich.
Schwierig. Sanu... relativ wirkungslos, auch wenn er lobend von Bill Belichick erwähnt wurde und das natürlich schon ein bisschen bezeichnet ist, wenn ein 8-Yard-Rush von Mohamed Sanu quasi als eines von 3 oder 4 einzelnen Ereignissen von Bill Belichick in der Pressekonferenz als positiv rausgestellt wird. Das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen für das gesamte Spiel. Sonny Michel auf jeden Fall nicht auf die gute Liste. Vielleicht
du machst jetzt gerade so eine halbe verdeckte schlechte Liste. Hast du irgendjemanden, den du auf die gute Liste packen würdest?
Ich hätte,
eine Person. Ja, Ben Watson, das wäre nämlich meine Person gewesen, der, ich glaube, wir wissen alle, wo er herkommt, beziehungsweise welche Last auf seinen Schultern lastet, nämlich eine NFL-Saison zu spielen als Tight End. Sehr, sehr schmerzvoll, ohne seine geliebten Schmerzmittel und Wachstumshormone und aufbauenden Steroide, die er sonst hätte gerne nehmen wollen, hat er ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also seine 3 Receptions für 52 Yards, dieser eine Seam Route, die er sehr, sehr gut gefangen hat. Also das war so das vielleicht das einzige Highlight-Play, muss man wirklich sagen, jetzt abgesehen vom Edelman-Touchdown in der Offense. Von daher, wenn man das bedenkt, mal wieder ein bisschen mehr Yards von der Tight-End-Position, etwas mehr, auch wenn das natürlich insgesamt untergeht, ist das für mich die einzige Position, beziehungsweise der einzige Spieler, den ich auf die gute Liste packen würde von der Offense.
Ja, das unterschreibe ich ungesehen, also aber gehört halt. allerdings das würde ich vielleicht nochmal in Fett und unterstrichen machen, denn meines Erachtens ist das noch nicht genug für die gute Liste. Denn für mich ist die gute Liste nicht etwas, die sich an dem Spiel anpasst, sondern halt generell so.
Ja. Und sonst hätte man ja auch Philipp Dorsett draufpacken können, der ein paar Yards hatte plus den Touchdown und dann nach dem Touchdown raus ist. Kommen wir nachher nochmal zu bei der Verletztliste. Dann lass uns doch rüberhüpfen, Christian, zur schlechten Liste und dann kannst du all die Namen anbringen, die du gerade eben schon reingeworfen hast ins Feld. Oder wer sticht heraus?
Weiß ich gar nicht, ob ich alle da rein tun will. Also ich finde, Lacoste gehört da rein.
Ja.
Brady gehört da rein.
Mhm. Weißt du, warum für Lacoste zum Beispiel? Was?
Der Fumble. Der aus unergründlichen Gründen quasi Forward Progress stopped gerated wurde. Also der Schiri am Spielfeldrand hat das Zeichen gemacht, dass er down ist. Und dann haben sie danach gesagt, so, nee, war nicht down. Forward Progress war vorbei. Und ja, ich hatte zwar zwischenzeitlich das Gefühl, dass es ein Incomplete Pass hätte gewesen sein können, aber das hatten die Schiedsrichter wohl nie diskutiert. Also irgendwie lucky auf jeden Fall, alles in allem.
Ja, Doug Peterson muss Sean Payton anrufen, dass Sean Payton das in der nächsten Saison ändert, dass man auch Forward Progress challengen kann.
Ja, das wird, glaube ich, nicht passieren. Das ist viel zu viel subjective. Lacoste, auch weil er halt generell ziemlich unbedeutend war für das Spiel. Ne?
Ja, er hat auch schlecht geblockt, muss man sagen. Also gut, das wussten wir, dass das nicht seine Stärke ist jetzt unbedingt. Aber sein Blocking für das Run-Game war wirklich nicht existent. Er hat einige Blocks verpasst. Ja, hat einem,
der Einzige gewesen.
Hat einem, ja klar, aber hat dem ohnehin schon schlechten Running-Game natürlich nicht unbedingt geholfen. Ja.
Ja, Sony Michel, vom Laufspiel würde ich ihn vielleicht dieses Mal gar nicht mehr unbedingt auf die schlechte Liste packen, denn es waren ein, zwei Läufe dabei, wo ich dachte so, oh ja, okay. Dann kam aber natürlich wieder, dass er einen Ball deflected hat, der fast eine Interception wurde und ein paar andere irgendwie nicht fangen wollte. Ich glaube, einen anderen, ne? Oder so, in den Dreh war das. Dann packe ich ihn doch drauf.
Schon
Tom Brady, unglaublich schlechtes Spiel von ihm, meines Erachtens. Hm. Zwei, drei tiefe Bälle, also sowohl ein Ball zu Edelman, der ein bisschen zu kurz war, ein Ball zu, das war der erste Doppelpass, glaube ich, ne?
Hm.
Zu Dorsett war das, ne?
Ja.
Auch zu tief, zu kurz gewesen, hat er meines Erachtens zu lange gewartet, bis er den Ball wirft. Ich meine, okay, das war ein 50-Yard-Wurf, ne? Ich weiß nicht, ob er noch großartig viel weiterwerfen kann mit seinem alten Nudelarm, wenn ich jetzt ein bisschen despektierlich sein darf. Aber wenn er den Ball ein bisschen eher wirft, dann könnte es ein Touchdown sein, ne?
Ja, wobei bei dem Play weiß ich gar nicht. Das war okay.
Dorsett hat schon runtergebremst, ne?
Ja.
Und dann wäre er nicht eingeholt worden von, war das Maddox? Ich glaube, ne? Und dann, ja, weiß ich nicht. Also wenn er den Ball eher geworfen hätte, hätte es halt ein Touchdown sein können. Dazu bestimmt 4 Pässe in die Flats zu dem Running Back, der nach außen rausdriftet, die völlig daneben waren, wobei vielleicht einer oder zwei sogar gewünscht gewesen waren, weil Jenkins quasi schon am Running Back gesnifft hat und Tom Brady sich gedacht hat, ja okay, lass mir das, schmeiß ich lieber in den Boden. Aber doch eine Menge Bälle in die Flat, die völlig daneben gegangen sind.
Ich hatte bei all den Bällen in die Flat das Gefühl, dass Brady im Grunde genommen einfach nur den Sack aus dem Weg gehen wollte.
Das konnte ich nicht.
Weil die waren pre-Snap, waren diese Bälle im Grunde genommen schon wertlos, weil selbst wären sie gefangen worden, hätte es kein Yards gegeben. Weil der.
Ja doch, ich finde schon, teilweise schon. Nicht immer, bei weitem nicht immer, aber teilweise schon.
Also
zum Beispiel der Touchdown, war das zu wide? Also wenn er den Ball richtig ausgelegt hätte, dann es wäre kein sicherer Touchdown gewesen, aber es waren nur 3 Yards und White hatte einen gewissen Vorsprung, ne? Also
das, wie gesagt, ich hatte bei den Würfen in die Flat von Tom Brady jedes Mal das Gefühl, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Tom Brady mit der Erfahrung, der wahrscheinlich wie kein anderer Quarterback das Spiel lesen, verstehen, Defenses lesen und verstehen kann und Pre-Snap im Grunde genommen weiß, was passiert, so häufig diese Bälle geworfen hat in den Mann oder in den Rücken seines Mannes, der absolut komplett gedeckt ist. Also wo im Grunde genommen der Verteidiger schon wartet, dass der Receiver den Ball fängt, dass er ihn einfach umrennen darf. Also das wirkte teilweise so, okay, du weißt pre-snap, dass es nichts wird. Warum wirfst du den Ball da noch hin? Und da hatte ich dann irgendwie manchmal den Eindruck, er macht das halt einfach nur, weil er den Ball wegwerfen wollte.
Und ja, teilweise.
Manchmal hast du dann halt Glück, dass du den James White den Ball triffst und der, weiß nicht, der Defender macht einen scheiß Tackle und White dreht sich nochmal raus und läuft nochmal für ein paar Yards. Mag sein. Aber die Chance ist halt sehr, sehr gering. Also da war ich sehr irritiert bei diesen ganzen Würfen. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt Brady ja auf der Liste haben, auf der schlechten Liste, woran liegt es für dich in erster Linie, dass Brady einfach momentan nicht mehr da ist, wo er sein sollte, beziehungsweise dass er einfach so diese schlechten Spiele hat, oder beziehungsweise jetzt eins der statistisch ja auch schlechtesten seiner Karriere?
Das hängt natürlich, klar, das hängt natürlich mit dem Umfeld von Tom Brady zusammen. Also jetzt nicht mit Alex Guerrero und seiner Ehefrau und seinen Kindern, sondern mit dem Umfeld auf dem Platz und mit den fehlenden Waffen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch die Offensive Line, die ja immer noch sehr angeschlagen ist, wo ich natürlich auch stark darauf hoffe, dass Isaiah Wynn im nächsten Spiel spielen wird gegen Dallas und da auch sein nennt sich das Fingerabdruck hinterlassen wird?
Stempel,
genau. So war das. Ja, es ist einfach alles, es fehlt einfach überall. Also, dass das Laufspiel einfach überhaupt nicht etabliert werden kann, macht es auch einfach unglaublich schwierig, wenn du dann im First Down läufst und dann bestenfalls noch, oder schlimmstenfalls noch negativ Yards hast, dann wird es halt einfach sehr, 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 sehr schwierig, ne?
Was mir halt wirklich so ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass wir solche Spiele ja auch über die Jahre immer wieder mal gesehen haben. Nur bei den Patriots haben wir sie jetzt über bisher eigentlich die ganze Saison gesehen. Es gab ein paar Ausnahmen, wo wir auch selber gesagt haben, okay, das war jetzt ein besseres Spiel in der Offense, das haben sie gut gemacht. Aber im Grunde genommen war die ganze Saison ja schon so, dass man das nicht das Gefühl hatte, dass die Patriots wirklich einfache Drives haben. Dass die Patriots wirklich sagen können, kein Problem, da spielen wir runter. Also jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal sowas wie Miami aus, wo sie jetzt auch noch Antonio Brown dabei hatten und so weiter und so fort. Aber einfach mal, wo die Offense sagen konnte, wo Tom Brady wirklich spielen konnte, wie er wollte. Einfach mit einem gewissen Selbstvertrauen offene Receiver finden konnte, das habe ich überhaupt nicht. Und das zieht sich jetzt wirklich schon für eine deutlich zu lange Phase. Und der deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was Tom Brady gesagt hat, dass sie ein Defensive-First-Team sind, beziehungsweise sie sind ein Team, das von der Defense und vom Special-Teams getragen werden. Und sie müssen mit der Offense irgendwie gucken, dass sie einigermaßen das nicht versauen. Also nichts anderes sagt er ja, dass sie einfach nur gucken müssen, wie sie sich da so ein bisschen einreihen können, sodass sie nicht die Spiele verlieren. Und das ist halt schon, das ist für Tom Brady halt ein Absturz, auch was das Selbstbewusstsein angeht. Denn vorher war es immer so, dass Tom Brady gesagt hat, hey, wir kriegen das irgendwie hin. Wir im Spiel selber, also eine gruselige erste Halbzeit zu spielen, keine Ahnung, gegen Denver zu Hause mit 20 Punkten fast zurückzulegen, aber dann einfach zurückzukommen. Und da sehe ich jetzt halt überhaupt gar nichts. Und da fehlt mir dann halt mehr und mehr, muss ich halt auch sagen. Und deswegen reizt sich auch diese Pressekonferenz so ein bisschen da ein, bei Tom Brady so eine Resignation. Und das ist ja eigentlich was man nie bei ihm gesehen hätte, dass er irgendwie resigniert hätte, sondern war immer so, let's go, bla bla, wir kriegen das hin, gotta play harder, tougher, everything, so diese Sprüche von ihm, die man kennt. Aber mittlerweile ist es halt so, ja, okay, third down, ja, wieder nichts hingekriegt, wieder gehe ich wieder raus, guck mir irgendwie mit Josh McDaniels die Bildchen an, komm wieder raus, naja, wieder nichts. Also irgendwie fehlt.
Ja, doch, entweder Jules oder wenn Jules getrippelt wird, dann Watson.
Also mir fehlt da irgendwie das Ganze. Und klar, natürlich die O-Line, bla bla, wobei ich da halt auch vorsichtig bin, ob nicht ein einziger Spieler jetzt das, die komplette O-Line so nach oben liftet, finde ich auch sehr schwierig. Also es ist ja meine feste Überzeugung, dass ein einzelner Spieler eine O-Line nicht besser macht. Und dann, weiß ich nicht, ist die Receiver, ich glaube,
ich weiß nicht, also ob jetzt Weitei spielt oder Peter, macht schon einen großen Unterschied.
Ja klar, okay, du erhebst die Offense, die wird insgesamt etwas besser und weniger durchlässig an der Stelle, aber die Offense insgesamt muss ja auch besser werden. Es ist ja nicht nur so, dass alle, wenn man sich das jetzt anschaut, sprechen über Isaiah Wynn, der muss, wenn der zurückkommt. Ja, aber die anderen haben jetzt auch nicht großartig gespielt diese Saison. Es ist jetzt auch so, dass Marcus Cannon einige Sachen in dieser Saison verbockt hat. Oder auch die großartigen Guards haben nicht immer so großartig gespielt, vor allen Dingen, was das Laufspiel angeht. Also, da muss schon insgesamt ein bisschen mehr passieren. Und die Receiver, ich kann nur hoffen, dass ihr es irgendwann Klick macht. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Denn sie werden jetzt nicht unbedingt großartig neu innovativ irgendwie ihre Offense umstellen. Brady wird nicht anders spielen. Er wird immer noch so ein bisschen, schnell versuchen, den Ball loszuwerden, um jeden Hit nicht zu abzubekommen. Was dann eben dazu führt, dass er häufig den Ball im Boden wirft etc. Aber irgendwie kann man nur hoffen, dass je länger sie zusammen sind, dass es sich irgendwie so ein bisschen entwickelt. Weil ansonsten weiß ich nicht, wo da die Production herkommen soll im Endeffekt.
Ja, ich habe ähnliche Bedenken, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich jetzt schon auch viel, ich sehe sehr viel Potenzial, dadurch, dass wenn die Offensive Line durch Wynn besser wird, das dann einen starken Trickle-Down-Effekt hat, dazu, dass das Laufspiel besser werden könnte, dass dadurch dann darauf folgend Play-Action erfolgreicher wird, du in bessere Second- and Third- and Manageables hineinkommst und dass das schon einen großen Unterschied machen kann. Bin mir aber auch gleichzeitig bewusst, dass es bei weitem nicht so sein muss und dass es am Ende nur ein minimaler Effekt sein kann und dass es am Ende einfach stumpf so ist, dass die Patriots in diesem Jahr, genauso wie im Super Bowl, einfach ein Team sind, das über seine Defense quasi Spiele gewinnt und dann mehr oder weniger so vielleicht ein Vergleich ist zu Peyton Manning in 2015, wo er mit seiner Klasse, die er als Quarterback einst hatte, gar nicht mehr wirklich beisteuern konnte und mehr oder weniger über sein Team getragen wurde.
Ja, absolut, das ist gut möglich. Also man kann wirklich nur hoffen, dass Isaiah Wynn, im Grunde muss Isaiah Wynn ja eine Sache schaffen oder muss eine Sache dem Team geben, dass Tom Brady seinen zweiten Read auch nochmal ansehen darf. Mhm. Also momentan ist es so, auch in dem Spiel, man hatte wieder das Gefühl, okay, Tom Brady hat seinen First Read, es ist in fast 90% der Fälle Edelman, bei dem Passspiel.
Entschuldigung, jetzt muss ich kurz reingehen, sonst vergesse ich das wieder. Hast du Brady schon mal einen Sprint-Out-Pass werfen sehen?
Ja, ab und zu. Also vor allen Dingen in Spielen, in denen es nicht läuft. Also gegen Jacksonville letzte Saison hatte er das ein paar Mal.
Ich kann mich da konnte nicht, das hat mir so, kam mir so vor, als wenn das erste Mal war, dass ich Brady habe laufen sehen.
Nee, war das nicht letzte Saison zu Dorsett einen Touchdown auch so geworfen in Foxborough gegen. Lass es nicht sogar vielleicht in Playoffs gegen die Chargers gewesen sein. Obwohl, nee, das war ein anderer Pass auf das. Das war auch ein Touchdown, aber ein Sprintout in der Regular Season. War ein Touchdown. Könntest du nachgucken, Touchdown zu Dorsett letzte Saison. Alle Dorsett Touchdowns, aber auch ein Sprintout, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es ein Design-Sprintout war.
Ja, das fand ich auf jeden Fall weird, weil es auch mehrmals vorkam in dem Spiel, ne? Gerade am Anfang. Und das ist halt schon ein Zeichen daran, dass man doch gerne ein bisschen mehr Zeit hätte, den Ball zu werfen.
Ja, klar. Also der zweite Read, den hat er momentan nicht. Er hat nicht die Zeit für den zweiten Read. Und das ist halt das Problem. Und die ganzen. Aber
teilweise steht er ewig lang in der Pocket und ich habe Angst, dass er bald irgendwie getötet wird.
Ja, dafür ist Pliability.
Ja.
Also ich mache mich ungern lustig über alles und ich mache mich sehr, sehr gerne lustig über Alex Guerrero. Das ist für mich eine der größten Lachfiguren. Aber eine Sache, aber die würde ich jetzt nicht Alex Guerrero, sondern Tom Brady zuschreiben. Pliability scheint wirklich zu funktionieren. Also da kann man nichts gegen sagen. Also es hat nichts mit irgendwelchen Smoothies oder die Bananen nur halb essen und keine Erdbeeren zu tun, sondern Pliability scheint irgendwie wirklich so ein richtig heißer Scheiß zu sein.
Naja, ich weiß nicht, bevor ich dem irgendwie zustimme und da sage, ich glaube daran, würde ich erst daran glauben, dass Tom Brady einfach besondere Nehmerqualitäten hat, die irgendwie genetisch vorgegeben sind, einfach zufällig. Oder einfach auch mal gucken und Tom Brady's Langlebigkeit nicht mit der von, keine Ahnung, normalen Quarterbacks zu vergleichen, sondern mit der von besonderen Quarterbacks oder so. Und von Quarterbacks, die vielleicht auch nicht ganz so oft gehittet werden oder so, ich weiß es nicht. Und darf man auch nicht vergessen, Brady nimmt eigentlich immer nur gute Hits, ne?
Ja, der sucht die sich immer aus.
Ja, beziehungsweise er hat ein extrem gutes Risikomanagement. Also er sieht halt, okay, wenn ich jetzt noch eine halbe Sekunde länger drin bleibe, dann habe ich die Chance, dass ich so getroffen werde, aber so getroffen werden gibt halt einen blauen Fleck und nicht irgendwie, ne, irgendwie ein ausgekugeltes Gelenk oder so.
Er lässt sich halt nicht so, man hat selten das Gefühl, dass er so plain einfach so auf den Boden geknallt wird, sondern er dreht sich nochmal irgendwie raus oder beziehungsweise rollt sich nochmal so ein bisschen im Boden weg oder was auch immer oder hüpft nochmal so ein bisschen so, dass er nicht ganz, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass seine Knie nicht irgendwie im Boden hängen bleiben. Also das macht er schon ganz gut so. Hast du sonst noch jemanden für die schlechte Liste, außer von ja, den ganzen Offensive Key Playern, die wir jetzt genannt haben, inklusive Tom Brady? Irgendwas?
Jetzt so spontan nicht mehr. Nee, du?
Ich weiß nicht. Ich hatte zum ersten Mal vielleicht, auch wenn ich ihn eigentlich als Person mag, Joe Judge, der ja die Saison auch für die Wide Receiver zuständig ist. Weiß ich nicht, ob man vielleicht ihm auch so ein bisschen, vielleicht muss auch so ein bisschen angekreidet werden, dass die Patriots mit einem sehr, sehr depleted Coaching-Staff unterwegs sind. Vielleicht ist das auch in der Offense ein Problem.
Das kann natürlich sein, aber das glaube ich eher nicht, denn das ist im Prinzip, es ist zwar dieses Jahr schon merklich mehr als sonst, aber das ist schon was, das die Patriots jetzt auch permanent über die Jahre immer hatten.
Aber da fällt mir eine andere Sache ein, Christian, abgesehen jetzt mal von Antonio Brown, weil das hat sich so ja ergeben, wie es sich ergeben hat. Welchen der Receiver, den die Patriots alle mal allesamt zu Beginn der Saison im Kader hatten, mal wieder nicht, wen hättest du jetzt am liebsten noch im Kader? Weil ich glaube, die Patriots selber beißen sich auch bei dem einen oder anderen Namen selber so ein bisschen in die Beine ist auch Quatsch, aber dass sie doch haben ziehen lassen. Welchen würdest du am liebsten noch im Team sehen?
Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen noch
Maris
im Team
Thomas?
Sehen. Ja, nee. Also,
Josh Gordon? Also bei Josh Gordon denke ich mir halt so,
ja. Josh Gordon hätte ich gerne im Team, aber ich glaube, es war halt einfach unmöglich, denn ich glaube, Josh Gordon hat sich am Ende selber rausgekegelt, ne? Also.
Inwiefern?
Ja, das ist irgendwie zu häufig. Nee. Also was ich so höre und lese, ist, dass er halt zu häufig zu spät war oder so. Oder so okay. Discipline-Issues waren das. Und das ist dann halt einfach so, ne?
Okay.
Also, ich weiß es nicht. Finde ich schwierig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der im Kader war im Laufe dieses Jahres, des Liga-Jahres, dass der jetzt heute großartig helfen könnte, abgesehen von Josh Gordon. Aber da war es halt nie eine Frage des Skills, ne? So schätze ich mal.
Die Frage ist jetzt auch noch, die wir nochmal überprüfen müssen, Christian. Kann und ist Chris Hogan schon von der IR bei den Carolina Panthers zurück und wird dann vielleicht demnächst entlassen und rutscht vielleicht durchs Waiver oder für die...
Unwahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich großartig helfen könnte. Ich meine, du magst Hogan mehr als ich.
So ein Amendola, der ja gar nicht so schlecht spielt bei den Lions.
Ja.
Mehr spielt, als er in den letzten Jahren eigentlich immer gespielt hat, so grob. Der wäre vielleicht auch genau das Passende.
Ja, aber der wäre schon wieder verletzt, wenn er im Kader gewesen wäre.
Das stimmt, ja. Kommen wir dann noch zur verletzten Serie.
Harry ist halt die Hoffnung, die noch da ist, auch wenn sie wahrscheinlich unberechtigt ist, dass er noch wirklich, also kann ja gut sein, dass er vereinzelt so Plays liefert, aber dass Harry konstant eine quasi Teil der Offense sein wird, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
Nicht mehr diese Saison plus Playoffs. Verletzung, Christian, bringst du uns aufs Laufen für die letzten paar Minuten aufs Laufende.
Dorsett raus mit einer Concussion. Mhm. 50-50 Chance, dass er gegen Delle spielt?
Ich würde sagen eher 20-80, dass er spielt.
Meinst du?
Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass sehr häufig Leute nach einer Woche schon wieder da sind.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, die Patriots machen, sind auch relativ, im Gegensatz zu anderen Teams habe ich häufig das Gefühl, auch wenn es dann um Concussion geht, sind sie so, okay, lieber ein bisschen länger aussetzen, weil ich glaube, das Einzige, was
außer bei Julian Edelman, ne?
Ja, außer bei ihm, klar, oder bei Tom Brady.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Concussion hatte in dem Spiel.
In diesem jetzt?
Ja, als er wieder mal so tief gedived ist und dann spinned over wurde und auch getroffen wurde. Hm. Weil da ist er so komisch hochgegangen und hat irgendwie zu lange in Richtung Field-Goal-Kamera quasi geschaut. Mhm. Er wirkte auf mich ein bisschen orientierungslos.
Ja. Ja, gut, aber ist nicht mehr so viel zerstörbar bei Julian Edelman. Ja. Ansonsten noch Verletzungen, wie gesagt, Jonathan Jones könnte sein, ich war mir da jetzt nicht so sicher.
Ja, Pat Chung nach wie vor, also natürlich jetzt nicht im Spiel, sondern von vornherein inactive. Mhm. Durchaus eine Sache, die wichtig werden könnte. Ja, in diesem Spiel wurde er gut vertreten, aber wer weiß, wie das in anderen Spielen ist. Wer war noch verletzt?
Ryan Izzo.
Ja, aber inactive.
Ja. Ansonsten habe ich jetzt auch keine großartigen Verletzungen mir notiert für das Spiel. Dann bleibt uns eigentlich nur noch so ein bisschen so ein Ausblick auf die nächste Zeit zu wagen, Christian. 9-1, Patriots weiterhin erstes bestes Team in der AFC. Das eine Spiel vor Baltimore, das heißt, jedes Mal, wenn jetzt Baltimore gewinnt, müssen die Patriots auch gewinnen, damit sie weiterhin den First Seed behalten. Beide mit extrem schwierigen Schedule vor der Brust. Baltimore spielt, um das euch mal kurz zu nennen, nachdem sie Houston abgezogen haben, sprechen wir morgen im NFL Tuesday natürlich auch drüber, gegen die Rams, die jetzt nicht wirklich ein mehr großer Gegner sind, gegen San Francisco, es wird aber schwer. Und dann haben sie auch noch Buffalo, das kann auch nochmal ein sehr, sehr schweres Spiel werden für sie. Und dann natürlich jetzt ganz speziell die Patriots, Christian, du hast es angesprochen, gegen Dallas zu Hause, dann in Houston und dann zu Hause gegen Kansas City. Deine Einschätzung für die kommenden Spiele oder kommen wir, ich meine, wir werden jetzt natürlich aufgrund der, der guten Spiele, die jetzt auf jeden Fall noch weiterkommen, beziehungsweise großen Namen natürlich auch häufiger oder noch, beziehungsweise regelmäßig hier im Petspot uns wiederfinden. Wir können ja dann erstmal nur auf das Dallas-Spiel gucken. Was denkst du da?
Ich habe ein bisschen Sorge, aber im Gegensatz zu meinem Gemütszustand, als ich dir heute Mittag geschrieben habe oder heute Nachmittag, dass ich so große Sorgen bei Dallas habe, hat sich das jetzt schon wieder geändert. Ich weiß nicht, also Dallas ist halt irgendwie ein Team, das eigentlich fast dafür gemacht sein könnte, die Patriots zu schlagen, was halt mit einem starken Laufspiel und mit einer starken Offensive Line möglich wäre. Dazu ist Dak Prescott gerade die Welt am Anzünden, also der könnte ja kaum heißer sein. Und dementsprechend, ja, ich weiß es nicht. Also mittlerweile gehe ich doch wieder davon aus, dass die Patriots gewinnen gegen Dallas, denn wir dürfen auch nicht vergessen, wer der Head Coach in Dallas ist, ne? Und wie viele Spiele der hat und irgendwie schon hergegeben.
Der Offensive Coordinator Dallas gegen Bill Belichick und sein von ihm geklontes Kind plus Jared Mayo ist, glaube ich, ein Mismatch. Made in Heaven für die Patriots. Also da.
Ja, aber Laufspiel halt, ne?
Ja, Laufspiel. Sie werden das Laufspiel rausnehmen, werden Amari Cooper Deck doppeln und dann.
Ich weiß nicht, ob sie das Laufspiel rausnehmen können. Das ist die Sorge, die ich habe.
Das Ziel, das Laufspiel größtenteils zu eliminieren, beziehungsweise einigermaßen in Schach zu halten.
Das ist die Frage, die ich habe, ja.
Der Rest, also der Rest ist wirklich. Dürfte nicht so ein großes Problem sein. Die Frage ist halt einfach nur, wie gut kann die Offense performen? Ich sehe das als das leichteste Spiel in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen.
Houston ist leichter, glaube ich.
Ja, vielleicht ist das nur der Eindruck von gestern, Christian, der noch trügt. Das Spiel
Billy O hat noch nie eine Schnitte gehabt gegen also.
Aber Romeo
Houston ist dann jemand gefundenes Fressen gewesen für die Patriots.
Wir werden sehen. Also ich sage auch, gegen Dallas wird es zu Hause einen Sieg geben. In der Hoffnung, dass wir uns dann in der kommenden Woche mit einem Sieg, der vielleicht auch mal durch die Offense eingeleitet wurde oder ja bestimmt wurde, wieder hören, soll es das für heute gewesen sein. Ich danke dir, Christian, wie immer für deine Einschätzung hier im Petspot. Und damit bleibt uns nichts anderes zu sagen, als schaltet morgen wieder ein bei unserem NFL Tuesday, wenn wir das ganze Geschehen in der NFL besprechen. Nicht nur die Patriots, sondern alle Teams mit einbeziehen. Oder sagen wir mal fast alle. Bis dahin einen wunderschönen Abend, beziehungsweise morgen, Tag, wie auch immer. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.